Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Done Deals, der Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Fabian Kroneros und ich freue mich wieder, nach den ganzen Marktwert-Update-Folgen Lennart Gens neben mir begrüßen zu können.
Long time no see. Moin.
Schön, dass du da bist. Wie eben angesprochen, die Marktwert-Updates in den Top 5 Ligen sind durch. Wir können jetzt wieder zu den Spekulationsfolgen gehen, so nenne ich sie mal. Und da passt das Format der Kaderplanspiele ja ganz gut. Da wird ein bisschen spekuliert über Zugänge, über Abgänge, über den generellen Kader. Und ja, bevor ihr meckern wollt, in den Kommentaren habt ihr häufiger mal den Kadercheck von Mainz gefordert, von Freiburg und so weiter. Der von Mainz, der kommt auch, der wird ebenfalls diese Woche noch veröffentlicht. Aber aufgrund der Aktualität wollen wir mit den Kaderplanspielen des FC Bayern einmal beginnen und die aufarbeiten. Das Ganze wieder wie gewohnt, wir gehen Position für Position durch und schauen auf Gerüchte und mögliche Zu- und Abgänge. Bevor wir das machen, aber vielleicht der Aktualität halber, eine Personalie vorweg. Thomas Müller, da gab es in den letzten Tagen einige Meldungen. Möchtest du uns da mal einmal kurz auf Stand bringen, was es da auf sich hat?
Ich vermute fast, dass jeder Hörer weiß oder jede Hörerin auch weiß, was gemeint ist, aber ich kann es natürlich trotzdem noch mal einmal gerne wiederholen. Sowohl die Bild als auch Sky haben unter der Woche berichtet oder in der letzten Woche berichtet, dass es Gespräche gab während der Länderspielpause und dass der FC Bayern Thomas Müller mitgeteilt hat, dass er keinen neuen Vertrag erhalten wird. Bis jetzt dachte man immer, dass Thomas Müller selbst eigentlich derjenige ist, der das entscheiden kann, ob er noch ein Jahr weitermachen möchte oder nicht. Es hieß jetzt auch, dass Müller selbst gerne noch ein Jahr weitergemacht hätte, aber Bayern sich dazu entschieden hat, den Vertrag nicht noch einmal zu verlängern. Das ist insofern relevant, einmal natürlich sportlich, wobei das eher noch sogar das eher irrelevantere ist an der ganzen Sache, sondern vielmehr natürlich sein Status als Clublegende, dass mit so einem Spieler dann nicht noch einmal verlängern wird. Ich kann es einerseits verstehen, weil natürlich der Vertrag auch nicht gerade günstig ist und Bayern ja seit Wochen davon redet, dass man Gehälter einsparen muss. Auf der anderen Seite ist es natürlich ja eine der größten Clublegenden aller Zeiten und dem dann zu sagen, ja wahrscheinlich ein Jahr vor Karriereende dann ja hier, nee, du musst nochmal gehen, ist schon gerade aus Fansicht wahrscheinlich nur schwer zu verkraften für viele.
Du sprichst es an, die Fansicht. Ich habe mal im Forum ein bisschen rumgestöbert und gebe mal zwei Meinungen mit.
Mhm.
Einmal vom TM-User Marvinho. Er ist eine absolute Legende, keine Frage. Er hat eine Monsterkarriere hingelegt, unbestritten. Er verkörpert den FCB mit jeder Faser seines schmalen Körpers, absolut. Aber er wurde mehr als fürstlich entlohnt über all die Jahre. Also muss man dem Verein in einer leistungsorientierten Gemengelage auch zugestehen, eine unpopuläre Entscheidung zu treffen. Meinung Nummer 1. Meinung Nummer 2 vom TM-User Demian. Ich bin an der Stelle von Müller enttäuscht. Müller lässt dieses Thema hochkochen und äußert sich nicht, anstatt zu sagen, dass es mit ihm abgestimmt ist. Müller hat dem Verein viel zu verdanken und man öffnet ihm alle Türen für einen Verbleib und er zeigt sich hier mal wieder völlig egoistisch und lässt dieses Thema hochkochen und scheint sich auch hintenherum bei den Medien ausgeweint zu haben. Denn sonst wäre dieses Thema ja gar nicht so hochgekocht.
Das finde ich ein bisschen schwierig, das zweite Zitat. Also wie genau das jetzt hinter den Kulissen abgelaufen ist, das können wir nur spekulieren. Ich glaube nicht, dass Müller selbst proaktiv zu den Medien geht und das Thema so anspricht. Dafür ist es ja auch dann jetzt schon wieder zu lange her, als dann hätte er es auch sofort machen können, wenn es wirklich eine große Enttäuschung für ihn gewesen wäre. Ich bin mir schon sicher, dass Müller enttäuscht ist, so nicht. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das jetzt intern so ein Riesenthema ist. Ich glaube, Müller selbst wird auch verstehen, dass es für Bayern schwierig ist, seinen Vertrag nochmal zu verlängern zu den aktuellen Konditionen. Ich finde, eher kann man ihm vorwerfen, dass er vielleicht nicht zu genug Gehaltsverzichtern bereit ist, weil ich bin mir sicher, für ein wirklich geringes Gehalt hätte Bayern das nochmal gemacht, bin ich mir ziemlich sicher. Und da hätte ich eigentlich gedacht, dass Müller sich vielleicht auch selbst dann so einschätzt, dass er sagt, okay, ich weiß, dass ich gerade diesen sportlichen Mehrwert vielleicht gerade nicht mehr habe, wie noch vor ein, zwei, drei Jahren. Dann verzichte ich dementsprechend eben auf genug Gehalt, um dann aber auch noch den restlichen Kader so stark wie möglich aufbauen zu können. Macht er anscheinend nicht, ist auch seine Entscheidung. Ich bin jetzt halt dann aber vor allem gespannt, weil es ja auch noch nicht so ganz klar ist, ob er dann seine Karriere beendet oder ob er vielleicht nochmal sogar woanders hingeht, wohin das dann sein könnte. Aber für heute, Bayern-Kader-Check, können wir erstmal festhalten, Stand jetzt wird es ohne Müller stattfinden, die nächste Saison.
Ist das deiner Meinung nach auch die richtige Entscheidung? Also jetzt vielleicht mal ganz kurz von uns beiden eine Einschätzung. Man sollte mit Müller verlängern oder nicht? Ich wäre jetzt auch beim ersten User und sage, natürlich, er ist eine Vereinslegende, aber rein sportlich für das Gehalt, was er gerade bekommt, ist es für mich verständlich, wenn man nicht verlängert.
Ja, absolut. Geh ich genauso mit. Ich würde dann nur aber an der Stelle irgendwie vielleicht auch noch hinterfragen, warum man bei Neuer dann so die andere Schiene fährt. Also da kannst
weil du ja... Neuer aktuell ja noch Stammspieler ist.
Ja,
aber... Es war auch im Forum quasi, wo da wurde darüber diskutiert, warum dann mit Neuer so und mit Müller so, aber Neuer hat halt noch gerade den Status Stammspieler
ja,
zu sein und unumstrittener Stammspieler zu sein, wenn er fit ist.
Aber gleichzeitig reden wir jede Woche hier über die Zukunft vom Bayern-Tor und wissen irgendwie gar nicht so richtig, in welche Richtung das geht. Da könnte er ja auch mal für klare Verhältnisse sorgen.
Natürlich.
Oder Bayern selbst natürlich auch. Aber ja, gut. Bei Müller sind wir uns einig.
Wenn wir schon bei der Torwartposition sind, lass uns damit doch direkt mal reinstarten. Im Kader sind der eben angesprochene Manuel Neuer, 39 Jahre alt, Jonas Obig, 21, Daniel Peretz, 24. Und mit Ulreich, dessen Vertrag auch ausläuft, soll wohl noch verlängert werden. Dann kann man es, würde ich eigentlich sagen, einigermaßen kurz machen. Neuer ist die klare Nummer 1. Und unabhängig davon, ob man mit Ulreich verlängert oder nicht, hat man ein gutes Bayern-Trio in der oder ein Duo noch in der Hinterhand. Jonas Obig ist meiner Meinung nach dann erstmal die klare Nummer 2.
Ja.
Und dann geht es halt darum, wird Ulreich die Nummer 3 oder Daniel Peretz. Wenn mit Ulreich verlängert wird, kann ich mir vorstellen, dass du einen Peretz nochmal verleihst oder abgibst. Je nachdem, wenn du Ulreich nicht verlängerst, dann ist Peretz für mich die klare Nummer 3 und dann hast du ein gutes Trio. Und dann wird es da halt erst spannend im nächsten Sommer, wenn wir wieder hier mehrere Folgen drüber diskutieren können, wie das dann im Tor der Bayern aussieht, ob Nübel dann die Nummer 1 ist, ob Neuer nochmal verlängert, ob Obig die Nummer 1 wird, ob sie einen ganz anderen holen. Aber ich glaube, für die kommende Saison ist es relativ einfach.
Same procedure as every year. Da werden wieder schön über Neuers Karriereende diskutiert und über die Nachfolge dann. Aber das ist ein Thema für dann. Ich habe mich erst, ehrlich gesagt, ein bisschen erschrocken, als es hieß, dass Ulreich nochmal verlängern sollte, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass seine Zeit dann jetzt zu Ende geht. Aber wenn man sich das so anguckt, die aktuelle Situation, gerade dadurch, dass Urbich geholt wurde, macht es, finde ich, schon Sinn, wenn man dann Peretz verleihen würde für Spielpraxis, weil den
das
als Nummer 3.
Das genau. Sind zwei junge Spieler, ja.
So, und Ulreich ist halt für eine Nummer 3, also viel besser geht es wahrscheinlich nicht, weil der setzt sich ohne zu murren auf die Bank, ist, auch wenn er irgendwann mal gebraucht werden sollte, noch gut genug, um dann auch im Bayern-Tor zu stehen. Wahrscheinlich wird er aber eh nicht gebraucht und dann ist es halt eben nicht so verschwendet, einen Torhüter wie Peretz auf der Bank oder auf der Tribüne versauern zu lassen. Eine Sache habe ich noch aufgeschrieben. Es gab lose Gerüchte zuletzt um Bart Verbruggen von Brighton. Es gab auch noch ganz lose Gerüchte über Senne Lammens von Royal Antwerpen und Guillaume Restes vom FC Toulouse. Die wurden in der Gerüchteküche diskutiert. Das hat sich aber ja alles noch überhaupt nicht konkret angehört. Bart Verbruggen ist sicherlich ein großes Talent, ist dann meiner Meinung nach aber auch, wenn dann, was für nächstes Jahr, wenn Neuer aufhört und man sich dann vielleicht irgendwie nicht ganz sicher ist, ob Obi schon bereit ist für die Nummer 1 oder eben dann Nübel. Dann könnte es sein, dass diese Namen nochmal Thema werden, aber für den aktuellen Sommer können wir die, glaube ich, erstmal wieder in der Schublade lassen.
Dann gehen wir weiter zu der Innenverteidigung im Kader. Dayot Upamecano 26, Minjae Kim 28, Hiroki Ito 25 und Tarek Buchmann 20. Und auch da, wie schon bei der Torwartposition, man hat noch einen Erik Dyer, dessen Vertrag 2025 jetzt im Sommer ausläuft. Man könnte da auch verlängern und je nachdem, wie das mit der Personalie weitergeht, müsste man da aber eventuell nochmal was machen.
Ich finde, unabhängig davon müsste man was machen. Aber da komme ich gleich drauf zu sprechen. Also Erik Dyer genau soll verlängern. Ich gehe auch davon aus, dass es klappt, weil das hat sich zuletzt sehr positiv angehört, was Bayern da so von sich gegeben hat. Und ich glaube, Erik Dyer hat jetzt auch nicht groß die Option, irgendwie nochmal woanders hinzugehen und ist, glaube ich, auch ganz zufrieden mit seiner aktuellen Situation. Immer so Innenverteidiger Nummer 4 oder je nachdem, was dann passiert, dann Nummer 5 zu sein. Ich glaube, das ist für Bayern schon ganz gut. Ist jetzt auch nicht der Spieler, der am meisten Gehalt kostet. Also ich glaube, das wäre für alle Seiten okay, da nochmal zu verlängern. Dann haben wir jetzt eben Upamecano angesprochen. Der soll seinen Vertrag ja verlängern. Ist aktuell noch bis 2026 gebunden. Eigentlich heißt es schon seit Wochen, dass es nur noch eine Frage von Formalitäten ist, bis das endlich über die Bühne geht. Es zieht sich jetzt aber doch ganz schön. Jetzt hat er sich noch verletzt. Ich bin mal gespannt, ob das vielleicht noch Auswirkungen darauf haben könnte.
Ich glaube nicht.
Ich glaube ehrlich gesagt eigentlich auch nicht. Die Hinrunde war sehr stabil, in der Rückrunde hat er wieder ein, zwei Wackler drin gehabt, aber ich glaube, da macht man nichts falsch mit, wenn man mit ihm verlängert. Genauso Minjae Kim hat sich auch sehr stabilisiert dieses Jahr. Ich glaube, mit den Personalien fährt man ganz gut. Es ist jetzt so ein bisschen Kritik aufgekommen durch die ganzen Verletzungsprobleme, die Bayern hat, weil dann wird es natürlich personell irgendwann dünn. So, Ito ist jetzt wieder verletzt, erneuter Mittelfußbruch, das tut natürlich sehr doll weh. Aber ich glaube, gerade aus dem Grund, weil jetzt Ito dann im nächsten Jahr ein Jahr lang fast gar nicht gespielt haben wird, kannst du dich auch nicht so unbedingt auf ihn verlassen als Backup, der noch zu 100% diese Qualität mitbringt. Und dann hast du wieder hinter Upamecano und Kim nur noch einen verletzungsanfälligen Ito, der lange nicht gespielt hat, und einen Erik Dyer. Da wäre ich dann trotzdem, glaube ich, noch der Meinung, klar, du hast noch einen Josip Stanisic, den wir jetzt gleich dann als Rechtsverteidiger erst aufzählen, aber ich glaube, ich wäre trotzdem der Meinung, dass da noch jemand kommen sollte.
Ich gehe da auch mit, also es klang vielleicht eben so, dass man nur dann einen holen sollte, wenn man Dyer nicht hält, aber nichtsdestotrotz, man kann auch natürlich einen holen, wenn Dyer auch bleibt, das muss es nicht. Es gibt auch schon mehrere Gerüchte in der Gerüchteküche. Zum einen Jonathan Tah, aktuell bei Leverkusen, Vertrag läuft aus, Leonardo Balerdi, Marseille, ehemals BVB-Talent, und Castello Luqueba, Leipzig, da gibt es natürlich die Frankreich-Connection, die dann ein bisschen nahe liegt. Du hast natürlich aber auch noch ein weiteres heißes Eisen im Feuer. Da gibt es nämlich die aktuellsten Gerüchte zu Dean Huijsen. Aktuell 19 bei Bournemouth, sein Marktwert zuletzt auf 42 Millionen Euro gesteigert. Also da gab es zuletzt sehr, sehr interessante Gerüchte.
Ja, ich würde sagen, Dean Huijsen ist wahrscheinlich aktuell also das größte Innenverteidiger-Talent zusammen mit Pau Cubarsí von Barca. Also das sind so die beiden, wenn man jetzt so über Spieler unter 21 Jahren redet, die schon so auf diesem Level sind, wo man die ohne Probleme bei jedem Top-Club spielen lassen kann aktuell, weil sie halt schon so weit sind. Und also er ist jetzt, wie gesagt, Stammspieler bei Bournemouth und wurde auch für die spanische Nationalmannschaft nominiert. Es hat eigentlich auch niederländische Wurzeln, wie man auch am Namen ja hört. Und das ist aber so ein bisschen der Grund, warum es wahrscheinlich für Bayern sehr, sehr schwierig werden könnte. Ich habe da mal unsere Kollegen aus England gefragt, die den ja Woche für Woche bei Bournemouth spielen sehen. Und die haben gesagt, Dean Huijsen ist in dieser Saison einer der herausragenden Youngster in der Premier League. Und es sieht so aus, als müsste Bournemouth ihn in diesem Sommer ziehen lassen. Es scheint sehr wahrscheinlich, dass ein Verein in seiner Ausstiegsklausel in Höhe von rund 60 Millionen Euro zahlen wird. Aber Bayern München hat eine Menge Konkurrenz. Huijsen hat in letzter Zeit sehr deutlich gemacht, wie stolz er auf seinen Wechsel von der niederländischen zur spanischen Nationalmannschaft ist. Und meiner Meinung nach ist Real Madrid deshalb das wahrscheinlichste Ziel für den Verteidiger. Aber auch zahlreiche Vereine aus der Premier League beobachten den 19-Jährigen. Also Konkurrenz gibt es da genug. Und wenn man das jetzt so liest, ja, ne, wenn er so stolz ist, für Spanien zu spielen, Real Madrid sucht auch Innenverteidiger, die wollen sich da auch verjüngen, weil ne, Alaba und Co. werden auch nicht jünger, dann macht es schon sehr viel Sinn, wenn er zu Real gehen würde. So.
Ja, du hast da halt jetzt Asensio, der seit 4 Monaten auf einmal natürlich performt.
Ja.
Daneben vielleicht noch einen erfahrenen, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, die Innenverteidigersorgen von Real Madrid waren mal größer, als sie jetzt sind.
Das stimmt.
Aber es würde trotzdem auch Sinn ergeben, sich um den Spieler zu bemühen.
Real ist ja auch bekannt dafür, immer frühzeitig schon Personalien zu klären und lieber mal einen Spieler zu viel zu verpflichten, der dann in 1-2 Jahren dann erst Stammspieler wird. Deswegen gehe ich da auch ehrlich gesagt davon aus, dass, also es gibt noch keine zu konkreten Informationen darüber, ob er wirklich zu Real gehen soll. Aber ich glaube, Bayern hat da sehr, sehr große Konkurrenz. Wenngleich ich finde, die Ablösesumme von 60 Millionen oder die Ausstiegsklausel für einen Spieler mit 19, der schon Stammspieler ist und spanischer Nationalspieler, das wäre eine Ablöse, die ich auf jeden Fall zahlen würde an Bayerns Stelle.
Ich finde es mittlerweile aber trotzdem schon hart, dass man bei einem 19-Jährigen sagt, ja, 60 Millionen Ausstiegsklausel,
ja,
ist klar, das ist noch ein, ich will jetzt nicht das Wort Schnäppchen nennen, jetzt habe ich es trotzdem genannt, aber es ist schon hart, über solche Summen als preiswert zu sprechen.
Es ist hart, aber bei Bayern, ich meine, die haben schon mal 80 Millionen für Lucas Hernandez gezahlt, die haben 50 Millionen für Jack King gezahlt, also ich würde nicht ausschließen, dass Bayern nochmal 60 Millionen jetzt für auch für den Innenverteidiger zahlt. Wenngleich wir da auch wieder darüber reden müssen, das erinnere ich mich noch bei der letzten Bayern-Folge, bei den letzten Bayern-Kaderplanspielen, war das auch immer so das Thema, bei welcher Position will man dieses Geld in die Hand nehmen? So, letztes Jahr war es dann halt vor allem Olise, für den man das Geld in die Hand genommen hat, obwohl man dann für Palin ja auch nochmal viel Geld ausgegeben hat. Aber es wurde ja eigentlich jetzt auch immer schon gesagt, wenn wir mit all unseren Stammspielern verlängern, haben wir nicht mehr Geld, um nochmal so einen Riesentransfer zu tätigen.
Und dann kommt der eventuell andere Name in der EV ins Spiel.
Und zwar
ablösefreier Jonathan Tah.
Richtig, ja.
Da gab es im letzten Sommer schon unfassbar viele Gerüchte, da gab es im Winter Gerüchte, auch in einem Premier League-Wechsel. Da wird die Konkurrenz natürlich auch jetzt nicht großartig weniger sein, weil einen ablösefreien Jonathan Tah, die haben mehrere Vereine auf dem Zettel, würde ich behaupten. Da ist halt die Frage, ich will nicht sagen, reicht das für Bayern? Warum sollte Bayern das jetzt machen, wenn sie es schon vorher hätten machen können? Setzt er sich dann halt vielleicht auf die Bank? Ist das jetzt, er ist jetzt ja auch nicht mehr der Jüngste, so? Also, das ist genau die Grundsatzfrage, was möchte Bayern? Möchten sie hinter Upamecano, Minje Kim, Jungverteidiger, den sie ranführen kann oder der eventuell auch schon einen von den beiden verdrängen kann? Möchten sie einen weiteren erfahrenen Spieler, den du immer reinschmeißen kannst ohne Probleme, der auch Stammspieler sein kann, der aber auch nicht knurrt und murrt, wenn er auf der Bank sitzt? So, und ich glaube schon, dass ein Tar eigentlich den Anspruch haben sollte, wenn er wechselt, zu einem Verein zu wechseln, wo er auch Stammspieler ist. Und ich würde jetzt an Tarstelle nicht sagen, nur weil es Bayern ist, ja, dann setze ich mich da auf die Bank.
Ja, verstehe.
Oder also, setzt sich Tah, oder würdest du einen Tah jetzt gerade einem Upamecano und Minje Kim bevorzugen?
Ja, ich glaube ich ja. Aber das ist, also ich glaube, das ist aber, ich glaube, die sind auf einem ähnlichen Niveau. Also da würde es für mich jetzt keinen klaren Backup und keine klaren Stammverteidiger geben, sondern dann wäre es wahrscheinlich wie vorher mit De Ligt auch so, dass dann auch viel rotiert werden wird oder sich dann erst im Saisonverlauf zeigt, wer sich dann durchsetzt.
Und das finde ich immer ist die Frage, ob das Beste ist, weil.
Finde ich nämlich auch nicht.
Du brauchst meiner Meinung nach, wenn du Viererkette spielst oder generell eine Verteidigung brauchst, quasi. Ist das eigentlich dein Konstrukt, dein Gerüst, wo du sagst, das ist, da rüttel ich nicht dran und dann brauchst du einen klaren Abwehrchef. Und wenn du bei der IV quasi drei hast, die das so ein bisschen machen und jedes Spiel ist es übertrieben gesagt ein anderer, dann wird es halt, finde ich, kritisch.
Ja.
Auch wenn das alle können, keine Frage.
Ob es dann schon direkt kritisch wird, weiß ich jetzt nicht, aber ich bin auch eher Fan davon, so ein klares Innenverteidiger-Duo zu haben.
Kritisch war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben ausgedrückt.
Und was ich vor allem halt auch nochmal irgendwie bei Bayern war es in den letzten Jahren oder Jahrzehnten immer so, dass es Spieler gab, die so eine gesamte Ära geprägt haben. Also egal auf welcher Position, es gab immer Spieler, die über Jahre, Jahrzehnte da waren und ja irgendwie halt so dafür standen für Bayern. So, ich habe aber weder bei Upamecano noch bei Kim das Gefühl, dass sie so dieser Spieler sind. So, die machen ihren Job aktuell gut, auch in dieser Saison, keine Frage. Aber trotzdem sind beide jetzt ja auch nicht mehr die Allerjüngsten, auch wenn sie halt noch absolut nicht alt sind. Aber ich finde, es braucht bei Bayern in der Innenverteidigung wieder jemanden, der halt jung ist. Also Nimm de Ligt hätte ich zum Beispiel eigentlich zugetraut, wenn er diese Entwicklung genommen hätte, die man sich erhofft hat von ihm. Bei einem Huijsen wäre es dann jetzt auch wieder so, dass man, wenn man einen 19-Jährigen verpflichtet für so viel Geld, dann wäre das ein Spieler, wo ich dem zutrauen würde, oder man muss ihm zutrauen, wenn er verpflichtet wird, dass er dann halt auch wirklich 10 Jahre bleibt und sich halt zu einer absoluten Bayern-Legende entwickelt. Und ja, das ist so ein bisschen die Frage, will man sich jetzt in diesem Sommer schon auf solch einen Spieler festlegen und dieses Geld in die Hand nehmen, oder investiert man das lieber weiter vorne und schafft mit Tah dann jetzt noch so eine in Anführungsstrichen Übergangslösung für 1-2 Jahre, um dann irgendwann einen Spieler zu verpflichten, der wieder Ewigkeiten lange da bleibt.
Ja, und das wird dann wahrscheinlich aber im kommenden Sommer nicht Huijsen sein, weil der wird dann vom Markt sein.
Wahrscheinlich.
Aber wie gesagt, interessante Grundsatzfrage, könnt ihr natürlich auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Wenn ihr jetzt im Bayern-Management tätig wärt, welchen IV würdet ihr holen? Weil feststeht, es sollte eigentlich schon einer geholt werden. Ja. Lass uns zu den Außenverteidigern kommen. Wir starten mal mit der linken Seite. Im Kader Alphonso Davies 24, Rafael Guerreiro 31, Adam Asnou 18, Leihrückkehr von Real Valladolid und Franz Kretzig haben wir da jetzt auch nochmal mit aufgeführt, 22, Leihrückkehr von Heidenheim. Das sieht auf dem Papier natürlich gut aus, weil da der Name Alphonso Davies steht, aber der wird erstmal bis Jahresende wahrscheinlich ausfallen mit seinem Kreuzbandriss. Ito, der das auch spielen kann, wird auch, wie du gesagt hast, erstmal ausfallen und dann wird es dahinter nämlich schon dünn. Ja, Guerreiro vom Namen her, keine Frage, guter Bundesligaspieler, aber das hat er auch schon beim BVB in Anführungsstrichen negativem Sinne gezeigt. Defensiv hat er halt seine Schwächen und wird dann ja sogar auch von den Fans im Forum häufig mal gerne lieber als Sechser, Achter, Zehner betitelt oder offensiver Spieler und nicht unbedingt als Linksverteidiger. Und also nun Kretzig, muss man das leider schon sagen, aktuell würde ich das dann jetzt den beiden eher nicht zutrauen.
Nee, genau, also das kommt noch zu früh, Kretzig auch jetzt in Heidenheim.
Ansätze ja.
Genau, Ansätze ja, aber halt nicht auf Bayern-Niveau, so hart muss man das schon sagen. Deswegen gehe ich auch bei Kretzig von einem Verkauf dann aus oder vielleicht noch einer weiteren Leihe. Aber ich denke nicht, dass Kretzig da großartig eingeplant wird. Asnou wahrscheinlich schon eher. Der ist ja auch nochmal 4 Jahre jünger. Da kann ich mir schon vorstellen, dass man dem eher noch eine bessere Entwicklung zutraut und ihn dann jetzt im nächsten Jahr dann eher mal häufiger auch vielleicht einwechseln wird. Oder auch da kann ich mir noch eine weitere Leihe vorstellen, ist schon möglich. Du hast recht, auf dem Papier sieht es gut aus. Es ist trotzdem halt so die Frage, ist das jetzt dann aber schon so kritisch, dass man dafür wieder jetzt dann einen großen Transfer tätigt? Und da bin ich dann irgendwie auch wieder auf der Seite eher nein. Also wenn man jetzt davon ausgeht, wie du sagst, dass Davies so bis Jahresende ausfällt, vielleicht nicht ganz, dann hättest du schon in der Hinrunde mit einem Guerreiro ja noch einen Spieler, mit dem du durch die Wochen kommst, die in Anführungsstrichen eher nicht so wichtig sind als jetzt der Saisonendspurt, wo es dann in die heiße Phase geht. Wenn dann ein Davies wieder fit ist, dann ist es eher dann wieder schwierig, wenn du da zu viele Spieler hast dann im Saisonendspurt oder auch gerade, wenn du jetzt dann einen Topspieler verpflichten willst. Ich glaube, mit der Verlängerung von Davies hat man sich schon festgelegt, dass man da jetzt im Sommer eigentlich nichts mehr macht. Und dann können wir das Thema, glaube ich, auch relativ schnell beenden, weil da jetzt einen großen Namen zu verpflichten, macht aus meiner Sicht dann nur aufgrund der Verletzung dann irgendwie jetzt auch keinen Sinn.
Und du hast es ja schon gesagt, das Geld ist jetzt aufgrund der zahlreichen Verlängerungen und es könnte ja auch noch mindestens eine eventuell dazukommen. Es ist knapper, es ist immer noch nicht knapp, aber knapper, dass man da jetzt, wie gesagt, Prioritäten setzen muss, auf welchen Positionen man Spieler für Ablöse holt. Und ich glaube auch, da ist die Linksverteidigerposition nicht die Position. Gehen wir auf die andere Seite. Rechtsverteidiger im Kader: Josip Stanisic, Sascha Boy, Konrad Leimer, 25, 24 und 27. Man könnte natürlich auch nochmal einen Kimmich als Alternative hinzuziehen, aber erstmal zu den erstgenannteren. Boy, leider häufig verletzt, war schon häufiger auch Verkaufskandidaten und gehört wieder zu einem Verkaufskandidat in meinen Augen. Leimer, finde ich, macht das solide, aber da muss man auch ganz klar sagen, man sieht trotzdem, es ist nicht seine Hauptposition. Stanisic für mich ist klassisch Backup, also sowohl auf der IV als auch auf der RV-Position. Echt? Ja, weil er ist jetzt zwar seit Sommer da, ist auch häufig verletzt, das muss man ihm dann halt rausnehmen, aber er hat es halt bei Bayern, finde ich, seit seiner Rückkehr von Leverkusen noch nicht zeigen können oder noch nicht gezeigt, dass er den klaren Anspruch hat, Stammrechtsverteidiger zu sein. Er könnte das vielleicht, aber in meinen Augen hat er aktuell noch dieses klassische Backup-Bild.
Okay. Da gehe ich tatsächlich in eine etwas andere Richtung. Für mich ist es schon mittlerweile relativ klar. Also wir hatten jetzt ja in dieser Saison diese Situation, dass Stanisic und Boey lange ausgefallen sind und dass deswegen eigentlich Leimer fast alle Spiele als Rechtsverteidiger gemacht hat. Dann geht es jetzt in die Richtung, dass Boey eher einer der Verkaufskandidaten im Sommer ist, was ich auch nachvollziehen kann, weil der wurde im Winter vor Kompany noch geholt. Kompany scheint jetzt nicht der allergrößte Fan zu sein von ihm, spielt fast immer mit einer Viererkette. Das kommt nicht unbedingt Boey zugute, der ja eher so für die Schiene eingeplant wäre. Stanisic, da kommen wir dann nämlich jetzt zum Punkt, ist für mich halt oft in der Viererkette halt ein sehr guter Rechtsverteidiger. Also in der Fünferkette eher der rechte Innenverteidiger, in der Viererkette der Rechtsverteidiger. Und ja, er hat das jetzt noch nicht so häufig zeigen können, weil er eben aber auch viel verletzt war. Er hat es bei Leverkusen gezeigt und die Ansätze vorher hat er bei Bayern auch schon gezeigt und auch jetzt seit der Rückkehr hat er auch wieder die Ansätze gezeigt. Ich würde Stanisic da schon zutrauen, dass er diesen Schritt zum absoluten Stammspieler noch macht. Und selbst wenn nicht, hast du, wie gesagt, immer noch einen Konrad Leimer oder einen Joshua Kimmich, die du da theoretisch auch immer noch aufstellen könntest.
Wie gesagt, ich sag nicht, dass du da einen holen musst, das auf gar keinen Fall.
Ja.
Das wollte ich damit nicht
aber
sagen.
Aber wer wäre dann für dich der Stammspieler, wenn du sagst, dass Stanisic eher für dich der Backup ist?
Es ist eine Mischung aus Leimer oder Kimmich und ich würde sogar eher fast Kimmich nehmen. Da sind wir wieder bei der Grundsatzdiskussion, ja, okay. Kimmich Sechser oder RV.
Das sehe ich dann jetzt halt bei Bayern gar nicht mehr, Kimmich woanders als im zentralen Mittelfeld.
Ja, aufgrund der Masse, die du im zentraldefensiven Mittelfeld hast und aufgrund eines wiedererstarkten Goretzkas, finde ich, kannst du das sogar schon argumentieren. Weil, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich das Stanisic nicht wünsche, keine Frage. Aber das Problem ist halt, dass er aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit das jetzt bis jetzt noch nicht lange zeigen konnte. Und das musst du halt immer ein bisschen berücksichtigen. Vielleicht, das kommt ja auch nochmal dazu, brauchst du vielleicht sogar einen Stanisic in der IV, weil du halt da was nicht machen kannst oder ihn da eher siehst. Also das ist irgendwie so Fluch und Segen zugleich, dass er halt beides gut kann, aber halt noch nicht auf beidem irgendwie klar gesetzt zu sein scheint. Wie gesagt, kann sich entwickeln, aber wir reden auch bei Stanisic jetzt schon seit 2-3 Jahren, dass er immer mal wieder den Schritt gehen könnte. So, die Leihe war wichtig und richtig, keine Frage, aber jetzt muss er halt nochmal den nächsten Schritt
gehen. Ja, seitdem war er lange verletzt,
das halte ich ihm so ein bisschen zugute.
Natürlich kann man ihm das zugute halten, muss man ihm auch zugute halten,
aber das sorgt halt für mich nochmal dafür, dass er es halt noch nicht gezeigt hat.
Ja, ich verstehe schon, was du meinst, aber also für mich ist das auch nochmal, wenn wir zurückkommen zur Innenverteidigung, noch ein Grund mehr, einen Innenverteidiger zu verpflichten, damit du Stanisic halt klar als Rechtsverteidiger einplanen kannst.
Ja.
Dann kann er das vielleicht zwar irgendwann immer noch auch spielen, aber du hast ihn halt dann in der Kaderplanung, so wie wir es jetzt hier machen, klar als Rechtsverteidiger eingeordnet. Und dann hast du dahinter immer noch einen Leimer und immer noch ganz zur Not halt einen Kimmich. Oder auch einen Asnou, der das ja auch spielen kann. Also in meinen Augen ist es ganz klar, Boey verkaufen, Stanisic als Stammspieler aufbauen, dahinter Leimer, Kimmich, Asnou.
Wäre mein Wunsch. Ich sehe es halt nur gerade noch nicht zu 100%, dass das mit Stanisic so klappt. Deshalb habe ich da halt noch klar, in Anführungsstrichen klar, die Alternative Kimmich.
Okay, aber das heißt, du willst auch niemanden verpflichten, aber Boey auch verkaufen?
Ja, ich würde Boey auch verkaufen, niemanden verpflichten. Und dann muss ich halt rauskristallisieren, schafft es ein Stanisic, was ich ihm wünschen würde. Aktuell hab ich den Blick halt noch nicht.
Ja.
Oder du nimmst dann halt die Alternative Leimer und Kimmich, auf die du dich zu 100% verlassen kannst. Und Kimmich ist in meinen Augen immer noch, wenn er das auf Dauer spielen sollte, einer der besten Rechtsverteidiger der Welt. Anderes Thema. Wir können ja auch mal zum zentralen defensiven Mittelfeld kommen.
Ja, und gerne.
Vielleicht deshalb mal meinen Gedankengang ein bisschen vervollständigen.
Weil da hängt auch wieder viel jetzt dann von Leon Goretzka ab.
Richtig.
Wie geht's mit dem weiter? Und dann haben wir mit Kimmich natürlich dann auch nochmal eine andere Situation. Das stimmt.
Genau. Im Kader aktuell Joshua Kimmich 30, Pavlovic 20, Joao Palhinha 29. Das sind die gelernten defensiven Mittelfeldspieler. Die gelernten zentralen Mittelfeldspieler. Tom Bischoff 19, Neuzugang von Hoffenheim, ablösefrei gekommen. Und Leon Goretzka, 30 Jahre alt, der jetzt wieder erstarkt. Und dann hast du da jetzt quasi 5 Spieler, die eigentlich alle den Anspruch haben, Stammspieler zu sein. Und da musst du halt quasi das perfekte Duo finden. Jetzt gerade macht es Goretzka wieder gut, ist in einem Hoch, kann natürlich auch wieder schnell in die andere Richtung gehen. In Palhinha spielt gar keine Rolle, für den man unfassbar viel Geld ausgegeben hat. Also unfassbar viel Geld für Bayern-Verhältnisse ist es immer noch okay, diese 50 Millionen. Deshalb spiele ich mit dem Gedanken, dass man Kimmich auf die Rechtsverteidigerposition stellen könnte.
Ja, ich verstehe das. Das ist halt aber auch wieder die Frage, die wir jetzt ja auch in den letzten 1-2 Jahren uns immer mal wieder gestellt haben, als Palhinha verpflichtet wurde, ist Kimmich dann noch ein Sechser, wenn wir Palhinha als Stammspieler gesehen hätten jetzt. Jetzt hat sich herauskristallisiert, dass Palhinha anscheinend nicht das Zeug hat, langfristig Stammspieler zu sein. Vielleicht entwickelt er sich da noch hin. Ich glaube es ehrlich gesagt schon nicht mehr. Und dann ist für mich die Frage, wenn du jetzt Kimmich wirklich als reinen Rechtsverteidiger einplanst, dann hast du ein Duo aus Pavlovic mit einem Goretzka, wo du halt in meinen Augen halt aber immer noch wieder davon ausgehen musst, dass dieser Leistungsanstieg, der jetzt in den letzten Wochen zu sehen ist, auch jederzeit wieder aufhört. Weil das war in den letzten, also das ist ja seit Jahren so, dass es immer wieder Phasen gibt, in denen er wieder auf dem Niveau spielt wie jetzt gerade oder auch in der Nationalmannschaft, wo du dir wirklich denkst, okay, das ist Goretzka Prime von 2017, 18, wo er wirklich ja ja einer der besten zentralen Mittelfeldspieler der Welt war. Aber ich habe bei ihm immer noch diesen Hintergedanken, dass es halt irgendwann wieder bergab geht. Und ich habe ja auch ein großes, dickes Fragezeichen hinter Goretzka in meinen Notizen, weil ich auch selber noch keine klare Meinung dazu habe, wie man mit ihm umgehen sollte im Sommer. Er war letztes Jahr einer der Verkaufskandidaten. Sein Vertrag endet 2026. Das heißt, du würdest spätestens im nächsten Jahr dann auch die Frage haben, verlängerst du mit ihm? Er ist auch einer der Topverdiener. Und so also, leid mir das tut, obwohl, also ich, wir reden jetzt, wenn seine Leistungskurve so nach oben zeigt, reden wir immer darüber, okay, er ist jetzt wieder ein Spieler, der bei Bayern spielen kann. Aber ich finde, jetzt ist vielleicht auch eigentlich auch dann ein ganz guter Zeitpunkt, ihn zu verkaufen.
Ja.
Weil jetzt hat er wieder international, du kannst jetzt wieder auch anderen Vereinen sagen, hier guck mal, das ist nicht nur ein Ladenhüter, den wir loswerden wollen mit dem dicken Gehalt, sondern der kann euch auch wirklich noch weiterhelfen. Und dann ist doch eigentlich jetzt dieser Sommer der Zeitpunkt, ihn zu verkaufen, wenn du einen Tom Bischoff kriegst, der neu, also der jung und neu ist dabei, also der quasi sein Nachfolger wäre, auch wenn er ein anderer Spielertyp ist, dann gehst du halt mit einem Quartett mit Kimmich, Pavlovic, Bischoff, Palinha in die Saison.
Und hast in der Theorie auch noch Leimer.
Und du sparst halt Gehalt ein, was wir eh schon 100 Mal thematisiert haben, dass es in München wichtig ist. Und du kriegst noch eine Ablösesumme für Goretzka, die ein Stückchen höher liegt als vielleicht im letzten Sommer.
Ihr merkt auf jeden Fall schon, es ist kein einfaches Thema. Und
Goretzka ist für mich die schwierigste Personalie in München aktuell.
Und unabhängig davon, dass es, glaube ich, geil wäre, Bayern-Kaderplaner zu sein, vom Job her, es ist aber, glaube ich, einfach eine unfassbar schwierige Aufgabe. Also auch da schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie da eure Top-Lösung wäre. Ich kann, da bin ich auch völlig bei dir, ich kann alle Seiten verstehen. Es gibt zig Argumente für Goretzka, für Pavlovic, für Bischoff und Kimmich im Zentrum. Es gibt aber auch genug Argumente von meiner Seite aus quasi, dass du Kimmich auf rechts stellst und du bleibst mit und setzt halt Goretzka auf die 6 zusammen mit Pavlovic oder wie du auch immer du das machst. Es gibt wahrscheinlich auch Argumente, Palinha auch nochmal eine Chance zu geben.
Es gibt auch Argumente dafür, dass man Bischoff halt auch eher als offensiven Mittelfeldspieler sieht,
auch das,
was ja auch absolut legitim ist, weil er in Hoffenheim ja auch echt eine offensive Rolle immer mal wieder spielt. Und wenn du jetzt Bischoff wirklich auch rein nominell einfach auf die 10 stellst, dass er immer mal wieder da die Spielzeit von Musiala bekommt, wenn der mal eine Pause braucht oder dann vielleicht auch mal zusammen mit Musiala spielt, dann hast du halt eigentlich ja auch ein Quartett in Kimmich, Pavlovic, Goretzka, Palinha, so wie jetzt dieses Jahr auch schon. Und dann ist halt auch die Frage, musst du überhaupt was ändern? Wenn du dir das vom Gehalt noch leisten kannst, dann ist es ja vielleicht auch okay, einfach noch Bischoff on top zu bekommen, aber eben ihn klar für die Offensive einzuplanen.
Ich habe gerade gesagt, der Beruf des Bayern-Kaderplaners ist schwierig. Eigentlich muss man ja sagen, ist er jetzt in dem Fall im defensiven zentralen Mittelfeld nicht schwierig.
Ist ein Luxusproblem.
Weil es ist ein Luxusproblem und Kompany hat das Problem als Trainer, da jetzt die perfekte Lösung zu finden, wen du aufstellst als Kaderplaner. Und wir sind jetzt gerade in den Kaderplan-Spielen. Hast du es eigentlich auf der 6 oder im zentralen Mittelfeld gut gemacht, dass du da niemanden abgeben musst? In der Theorie, du kannst jemanden abgeben und du auf jeden Fall, um das jetzt kurz zu machen, abzuschließen, keinen kaufen musst. So, das ist
genau so. Neuzugang perfekt. Brauchen wir nicht drüber reden, aber für mich ist halt wirklich dieses Goretzka-Gehalt das große Thema, über das wir im letzten Jahr auch schon gesprochen haben und worum es jetzt auch bei Sané geht und so. Also und wenn es wirklich dann, ich sag mal, wenn ein Neuzugang in der Innenverteidigung von einem Goretzka-Verkauf abhängen würde, würde ich sofort sagen, verkauf Goretzka und hol dafür jetzt einen Dienhuizen zum Beispiel.
Ja.
Würde ich sofort unterschreiben.
Bin ich bei dir.
Wenn es aber so ist, dass du sowieso in Anführungsstrichen nur mit einem Tar planst, der jetzt also günstiger wäre als ein Huizen, dann und du kannst dann darüber hinaus Goretzka auch noch behalten, dann behalt ihn. Also so, es hängt vielleicht auch davon ab, was für Neuzugänge du kriegst und dementsprechend müsstest du dann mit Goretzka irgendwie anders umgehen.
Genau. Und was du halt nochmal an Einnahmen generierst. Nicht nur halt, was du an Gehalt eventuell einsparst, sondern auch halt, was du an Einnahmen generierst. Da kommen wir nachher noch zu Mathis Tell. So, es gibt halt sehr, sehr, sehr viele Variablen, die da halt reinspielen, die das Ganze kompliziert machen.
Ja.
Lass uns mal zum offensiven Mittelfeld gehen. Da ist es nämlich eigentlich auch relativ
einfach.
Da gibt es nur eine Personalie, die man halt nochmal kurz besprechen müsste. Im Kader. Jamal Musiala 22, Paul Wanner 19, würde von der Laien zu Heidenheim zurückkehren. Arion Ibrahimovic, 19, Leihrückkehr von Lazio Rom. Maurice Krattenmacher, 19, Leihrückkehr SSV Ulm. Und Lovro Zvornarek, Leihrückkehr von Sturm Graz. Alle Spieler, die jetzt von der Laie zurückkehren, sind für mich auch Kandidaten, dass die nochmal verliehen werden. Außer vielleicht in Klammern ein Paul Wanner, wo du sagst, den kannst du vielleicht schon integrieren, je nachdem, was halt auf dem Flügel oder so noch passiert. Aber in erster Linie sind alle für mich nochmal Kandidaten für eine weitere Laie und Musiala ist natürlich ganz klar gesetzt, da führt absolut kein Weg dran vorbei. Möchtest du noch was dazu sagen oder wollen wir zu der Personal kommen, über die man nochmal
diskutiert? Schon noch einmal ganz kurz, weil also bei Wanner vor einem halben Jahr hätte ich gesagt, ja, den kannst du integrieren. Jetzt die letzten Monate waren schon dann deutlich schwächer wieder, deswegen wäre es für mich da auch nochmal auf jeden Fall eine Laie.
Hängt aber für mich, glaube ich, auch daran, dass er einfach dass Heidenheim gerade eine schwierige Phase hat.
Auf jeden Fall, ja, aber das hängt ja auch wieder damit zusammen, dass er nicht genug liefert. Also man hat ja schon dann auch am Anfang gemerkt, dass das ja auch schon schafft, die Mannschaft theoretisch auf seinen Rücken zu nehmen. Und das hat am Ende jetzt oder in den letzten Wochen nicht mehr so hinbekommen. Zu Ibrahimovic auch noch eine ganz kurze Sache. Lazio hat eine Kaufoption,
ja.
Die liegt bei 8 bis 10 Millionen Euro. Das sind auch Einnahmen, die man nicht unterschätzen darf. Da gibt es Berichte in Italien, dass die wahrscheinlich eher gezogen wird, obwohl er bis jetzt nur 2 Kurzeinsätze hat. Das ist ganz kurios. Die haben bis jetzt kaum auf ihn gesetzt, aber anscheinend trauen sie ihm trotzdem noch eine große Entwicklung zu. Sollte Ibrahimovic verpflichtet werden, hätte Bayern eine Rückkaufoption in Höhe von 20 Millionen. Das nur die Formalie noch dazu. Krattenmacher, 200 sind für mich auf jeden Fall Kandidaten wieder zu einer Laie. Krattenmacher macht aktuell die Entwicklung durch, die Wanner letztes Jahr durchgemacht hat.
Jetzt also in Ulm. Ein Deal zu Heidenheim können wir vorbereiten.
Ja, 2 Tore, 7 Vorlagen. Das ist eigentlich jetzt, dann kommt der nächste Schritt dann zu einer Laie irgendwo in die Bundesliga, wahrscheinlich nächstes Jahr. Das werden wir sehen. Und jetzt können wir gerne über Florian Wirtz reden. Ich denke mal, darauf wolltest du hinaus.
Ja, nicht so lange, weil wir haben ja auch schon sehr, sehr viel Senf dazugegeben zu dieser Personalie. Nochmal kurz, Vertrag bis 2027 bei der Werkself. Es ist absolut jeder Top-Club interessiert, der interessiert sein kann. Er wird sich auf jeden Fall aussuchen können, wo er hingeht, wenn er das signalisiert oder die Bereitschaft zeigt, dass er wechseln möchte. Und die Ablöse wird auf jeden Fall über 100 Millionen Euro liegen. Da müssen wir auch nicht um heißen Brei rumreden. Die Frage ist halt nur, eventuell, weil Bayern halt schon so lange baggert, könnte es sein, dass sie es diesen Sommer machen würden.
Ja, können wir, glaube ich, auch relativ kurz machen. Die Tendenz geht ja schon sehr, sehr deutlich bei Wirtz dahin, dass es 2026 wird. Wohin es dann gehen wird, ist auch noch offen, ob das dann Bayern, Real oder ganz was anderes wird. Aber die Tendenz geht schon deutlich dahin, dass es 2026 erst wird, was ich auch eigentlich ganz gut finde. Noch ein Jahr in Leverkusen schadet meiner Meinung nach nicht. Und ja, in München. Ich kann es mir irgendwie auch immer noch nicht vorstellen, dass es München wird, weil auch wenn es cool ist, Musiala und Wirtz zusammen spielen zu sehen, aber es ist irgendwie, es ist für mich auch irgendwie fast nicht finanzierbar. Wie soll das, also ich will das jetzt nicht wieder zu groß machen, das Thema, aber es ist irgendwie, ich kann mir noch nicht vorstellen, dass es irgendwie klappt, Wirtz und Musiala zusammen in München zu sehen.
Ich glaube, es wäre schon möglich, angenommen, du sparst das Müller-Gehalt mit 20 Millionen und hast es.
Ja, aber da musst du ja trotzdem noch die Ablöse zahlen irgendwie.
Ja, natürlich, keine Frage. Aber ich glaube schon, wenn Bayern das möchte, dann kriegen die das auf jeden Fall hin.
Ja.
Bin ich mir relativ sicher. Aber wie gesagt, das Gute ist, damit müssen wir uns in dieser Ausgabe nicht beschäftigen, weil das wird mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit erst im nächsten Jahr Thema werden. Womit wir uns hingegen beschäftigen müssen, ist die Flügelposition. Im Kader hat man Kingsley Coman 28, Serge Gnabry 29, Brian Saragossa kehrt zurück, 23 von der Leihe zu Osasuna und Michael Olise, 23 Jahre alt und natürlich noch das große Fragezeichen hinter Leroy Sané. Wird der Vertrag verlängert oder nicht? Und irgendwie hängt das alles so ein bisschen zusammen. Du hast Coman, der schon auf der Abschussliste, sagen wir es mal so, im Sommer stand, wo es auch schon sehr konkret war um einen Wechsel. Du hast Serge Gnabry, der in einem absoluten Formtief steckt, natürlich noch einen laufenden Vertrag hat, aber wo man auch, glaube ich, generell die Bereitschaft hat, ihn zu verkaufen. Saragossa hat jetzt auch noch nicht den Eindruck gemacht bei Bayern, dass man sagen kann, auf den werden die Verantwortlichen setzen. Olise ganz klar gesetzt, keine Frage. Und dann halt, wie gesagt, die Frage, Leroy Sané, verlängerst du oder nicht? Und je nachdem, ob du weißt, dass du ein Angebot für Coman hast und den verkaufen kannst und ein Angebot für Gnabry hast und den verkaufen kannst, musst du eigentlich mit Sané erstmal verlängern.
Ja, irgendwie schon, ne? Also du kannst, also ich finde auch, eigentlich würde ich sagen, auch wenn wir über dieses ganze Gehaltsthema reden, okay, verlänger halt nicht mit Sané, das ist okay, lass ihn gehen, aber wenn du dann eben im Sommer eigentlich jetzt gerade einen Gnabry verkaufen willst, der ja wirklich aktuell kaum Argumente sammelt, warum er noch weiter bei Bayern bleiben darf, so, dann stehst du auf einmal wirklich ohne genug Flügelstürmer da und das ist halt schon schwierig, weil dann brauchst du eigentlich 2 neue.
Ja.
Und die sind, wie wir wissen, halt nie günstig, Flügelstürmer, wenn du eine Spieler mit einer Qualität haben willst, die in München dann auch potenziell Stammspieler werden. Deswegen finde ich super schwierig. Sané soll ja sogar auch zu Gehaltsverzicht bereit sein. Es laufen Gespräche immer noch. Und deswegen bin ich sogar auch eigentlich mittlerweile der Meinung, wenn Sané wirklich zu genug Gehaltsverzicht bereit ist. So sagen wir, aktuell ist er bei 20. Sagen wir, er geht unter 15. Dann musst du eigentlich mit ihm verlängern, weil er hat ja auch in den letzten Wochen jetzt wieder gezeigt, er hat immer wieder die Spiele, und in denen er die Qualität zeigt. So bei aller Kritik, die ich auch immer an ihm äußere, so was seine Einstellung angeht, was das Defensivverhalten angeht. So, aber er ist ja trotzdem noch ein absoluter Klasse-Stürmer, vor dem jede Abwehr zittert, wenn er auf dem Platz steht. So. Und deswegen, wenn er auf Gehaltsverzicht bereit ist, ist das eigentlich ein Deal, den Bayern fast nicht ablehnen kann, in meinen Augen. Und dann musst du mit ihm verlängern.
Ich gehe mal wieder ins Forum. TM-User Nessivem schreibt, Ich verlängere lieber für moderate Konditionen mit Sané, welcher bei einer 2-3-Jahres-Verlängerung und spekulierten 10 bis 12 Millionen Grundgehalt nach einer miserablen Saison immer noch einen Markt haben würde, als ihn ablösefrei gehen zu lassen und dann einen weiteren Offensivspieler für eine entsprechende Ablöse holen zu müssen.
Ja,
also geht da genau mit dem mit, was du gesagt hast. Fühle ich auch. Also man muss ja sagen, Flügelspieler, die eine Qualität haben, kriegst du aktuell gefühlt nicht unter 50 Millionen.
Mhm.
So, und wenn wir jetzt uns die Gerüchte anschauen, die es gerade gibt, da ist natürlich der Name Nico Williams, der immer mal fällt, der mit Abstand beste, aber der auch mit Abstand teuerste,
ja,
und der mit Abstand beliebteste Spieler, wo es sehr, sehr viel Konkurrenz geben wird. Barca war da auch schon dran, die werden am Sommer auch wieder dran sein und ackern.
Habe ich gleich auch noch ein Zitat von unserem Spanien-Experten zu.
Sehr gut, und dann gehen wir nochmal kurz auf andere Gerüchte. Luis Enrique, 23, von Marseille, Leon Bailey, 27, Aston Villa, ehemals Leverkusen, Tyler Dibling, 19-jähriges Talent von Southampton, und das hat mich überrascht, als ich in die Gerüchteküche geguckt habe, Anthony, der gerade an Real Betis Sevilla ausgeliehen ist von Manchester United. Laut den Gerüchten ist da jetzt, wenn ich mir das anschaue, eigentlich Nico Williams der interessanteste und einzige, wo ich sage, da sollte sich Bayern drum kümmern. Ansonsten würde ich da halt safen Leroy Sané den Spielern den vorziehen.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich mir jetzt überlege, Sané ablösefrei ziehen lassen und dafür dann jetzt, weiß nicht, sagen wir 40 Millionen für Luis Enrique ausgeben, verlängere ich lieber mit Sané.
Absolut.
Und ganz kurz, ich kann jetzt einmal, weil ich jetzt auf Nico Williams zu sprechen komme, das Zitat von unserem Spanien-Experten vorlesen, weil da gab es ja schon relativ konkrete Gerüchte, beziehungsweise noch nicht über konkrete Gespräche, aber schon, dass es relativ sicher ist, dass Bayern da großes Interesse hat und ihn sehr gerne verpflichten würde. Da habe ich mal nachgefragt, wie wahrscheinlich unsere Spanien-Experten das so einschätzen, dass Williams auch nach München möchte. Und da haben beide eigentlich gesagt, dass es ja eher unwahrscheinlich ist, und zwar, weil Williams einerseits gerade in Bilbao, so komisch man das auch finden mag, weil eigentlich denkt man immer, Spieler wollen den nächsten Schritt machen, er ist in Bilbao sehr, sehr zufrieden. Ich kann mir kurz das Zitat vorlesen. Mit Ernesto Valverde ist Bilbao sehr konkurrenzfähig, sodass sie um Titel wie die Copa del Rey oder die Europa League kämpfen können, was für Williams schon sehr viel bedeutet. Außerdem haben die Spieler bei Bilbao nicht so viel Druck von den Fans. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Williams zu einem Verein außerhalb Spaniens wechselt. Also es ist dann wohl schon so, Bilbao will mit ihm verlängern. Es ist durchaus möglich, dass Williams noch in Bilbao bleibt. Oder wenn, dann ist es halt dann wahrscheinlich eher Barca, weil da spielt ja auch sein Nationalmannschaftskollege Lamine Yamal. Die beiden sind sehr gut befreundet. Das wäre dann wahrscheinlich, wenn er wechselt, dann die wahrscheinlichste Option. Und wenn das noch hinzukommt, dass du so einen Spieler wie Nico Williams diesen Sommer nicht bekommen kannst, dann ist es noch ein Argument mehr, finde ich, mit Sané verlängern zu müssen. Vorausgesetzt, du willst dann so jemanden wie Gnabry oder Coman eben verkaufen.
Ja.
Wo ich klar zu Gnabry tendieren würde.
Ja, bin ich völlig bei dir. Wobei ich sage, die wahrscheinlichere Option ist, glaube ich, sogar Coman zu verkaufen, weil du da einen besseren Markt hast als
Gnabry. Das kann sein, ja.
Unabhängig davon, dass, wenn es nach Leistung geht, ich eher Gnabry verkaufen würde. Aber einen von den beiden wirst du wahrscheinlich abgeben. Jetzt haben wir eigentlich gesagt, dass es relativ schwierig sein könnte oder so, aber im Endeffekt ist es doch eigentlich simpel und sagen, verlänger mit Leroy Sané und verschaff dir erstmal ein bisschen Zeit vielleicht.
Ja, genau. Und was man dann ja, man kann ja trotzdem dann halt eben Gnabry oder Coman verkaufen und dann brauchst du ja schon auch für die Breite wenigstens noch einen Neuzugang. Und da wäre ich dann auch dafür, ähnlich wie ich es auch in der Innenverteidigung schon gesagt habe, weil du hast dann von der Qualität her schon genug Spieler, die Stammspieler sein können. Du kannst ja auch, wie gesagt, das hatten wir eben auch schon angesprochen, immer noch einen Tom Bischoff nach vorne ziehen.
Musiala auf die Außen.
Musiala nach außen oder auch einen Tom Bischoff leicht nach außen. Das geht ja auch. Und deswegen bin ich der Meinung, braucht es eigentlich wieder einen Spieler in der Kategorie Mathis Tell, aber jetzt nicht unbedingt von der Qualität, weil die war ja dann am Ende irgendwie jetzt dann nicht mehr so, also zumindest für mich nicht mehr so da, dass man sich von ihm versprochen hat, dass er sich durchsetzt. Aber ich habe nämlich einen Spieler rausgesucht, der, zu dem es noch keine konkreten Gerüchte gibt, also versteht mich nicht falsch, aber ich habe wieder mir einen Spieler rausgesucht, den ich mir so ein bisschen schön geredet habe für Bayern, was ich so ganz gerne mal mache. Ich habe
die ganze Folge drauf gewartet.
Und zwar ist das Malik Fofana von Olympique Lyon. 25 Millionen Euro Marktwert, 19 Jahre jung, ist schon belgischer Nationalspieler seit Oktober 2024, hat in der Ligue 1 jetzt aktuell 10 Tore, 5 Vorlagen in 35 Einsätzen für Lyon mit 19 Jahren, ist mit einem Marktwert von 25 Millionen Euro noch bezahlbar, ist nicht ganz so bezahlbar, aber schon für Bayern-Verhältnisse noch bezahlbarer. Lyon ist ein Verein, der immer auf Geld angewiesen ist, wo es häufig finanzielle Probleme gibt, das heißt, die werden da jetzt auch nicht so viel Verhandlungsspielraum haben und ja, ist einfach so ein sehr quirliger, 1,69 großer Flügelstürmer, 19 Jahre jung, sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten. Das wäre so ein Spieler, da muss Bayern ran.
Okay, ich habe jetzt auf den ersten Blick jetzt nichts, was dagegen spricht.
Danke.
Also hast du gut recherchiert, kann ich nichts gegen sagen. Vor allem, es wäre noch einigermaßen preiswert.
Genau,
es wäre wahrscheinlich ist das ein Spieler, der halt in 1, 2, 3 Jahren wahrscheinlich 50, 60 plus kostet.
Möglich ist es. Man weiß nie, wie es mit den Entwicklungen ist.
Natürlich.
Genau, bei Mathis Tell hat es auch nicht so funktioniert, wobei man ja für ihn auch noch ordentlich Geld bekommt jetzt wahrscheinlich. Da kommen wir dann gleich bei den Mittelstürmern drauf zu sprechen. Ein Wort noch zu Brian Zaragoza, weil wir den eben auch kurz angesprochen hatten, ist ja aktuell verliehen nach Spanien, Osasuna. Da lief es am Anfang relativ gut, 1 Tor, 7 Vorlagen, dann hat er sich verletzt, in der Rückrunde jetzt noch ohne Scorer, deswegen ja, ist jetzt auch eher unwahrscheinlich, dass Bayern da noch große Stücke drauf setzt. Der Spieler hat sich selbst auch schon häufig kritisch zu Bayern geäußert und zu ja, dem, wie mit ihm umgegangen wurde während seiner Zeit in München. Deswegen können wir da sehr stark davon ausgehen, dass das auch eher ein Spieler sein wird, den wir in München nicht nochmal sehen.
Korrekt. Dann lass uns jetzt mal über den Sturm sprechen und du hast da schon die Personalie angesprochen, um die es eigentlich zu 99,9% gehen wird, und zwar Mathys Tel. Es wird davon abhängig sein, wie er sich entscheidet, beziehungsweise wie Tottenham sich entscheidet, weil die haben eine Kaufoption in Höhe von 60 Millionen, was mit ihm im Sommer passiert. Kehrt er zurück, wird Bayern wahrscheinlich nichts machen. Kehrt er nicht zurück, kann ich mir schon vorstellen, dass Bayern als Kane-Backup noch jemanden sucht. Im Kader sind aktuell natürlich Harry Kane, 31, ganz klar gesetzt, Gabriel Vidovic, 21, Hängespitze. Und dann wäre, je nachdem, ob Tel zurückkommt oder nicht, Tel noch im Kader.
Ich finde super spannend, wie mit Tel jetzt in München umgegangen wird, weil jetzt so im Winter war ja schon wirklich die Rede, also war so die öffentliche Meinung, dass Bayern eigentlich Tel auf jeden Fall loswerden möchte und auch kein Problem damit hätte, ihn ganz zu verkaufen. Also es war jetzt ja keine Laie nach dem Motto, wir wollen, dass er da Spielzeit bekommt und planen nächstes Jahr wieder mit ihm, sondern es war ja schon von einem festen Abschied auch die Rede.
Genau, deshalb gab es ja auch im Endeffekt das Modell mit Laie, mit Kaufoption.
Genau.
Das hätte man ja nur verliehen.
Wenn jetzt aber die Kaufoption nicht gezogen wird, dann kann ich mir irgendwie aber auch nicht vorstellen, dass Tel dann wieder nach München zurückkommt und sagt, ach ja, komm, dann versuche ich es jetzt hier nochmal. Sondern dann kann ich mir schon auch vorstellen, dass trotzdem noch ein Abnehmer für ihn gesucht wird. Ob es dann die 60 Millionen wird, wie von Tottenham jetzt, sei mal dahingestellt. Aber es ist ja schon noch so, dass er durch sein Talent noch einen Markt haben wird.
Eben, es gab ja schon im Winter nicht nur Tottenham, die dran waren. Es gab ja sehr, sehr, sehr viele Vereine, vor allem in der Premier League, warum auch immer, die jetzt da an Tel so interessiert waren und gebaggert haben. Deshalb, ich glaube auch nicht, dass Tel jetzt eine Zukunft bei Bayern hat. Aber man kann es Stand jetzt zumindest nicht ausschließen.
Genau.
Es gibt eine lange Liste an Spielern, an denen Bayern angeblich interessiert sein soll. Wollen wir mal kurz ein paar Spieler durchgehen, weil da ist es für mich auch so, da sind manche dabei, wo ich sage, das macht für mich absolut gar keinen Sinn, nee, und manche, wo ich sage, das könnte man vielleicht machen. Zum einen Hugo Ekitike, 22, bei Eintracht Frankfurt. Laut der Sportbild hat ja die SGE ihn einem Preisschild von 80 Millionen Euro versehen. Dann haben wir Benjamin Šeško, 21, RB Leipzig. Der darf wohl ab eine Ablöse von 70 Millionen Euro gehen. Jonathan Burkhardt, 24, Mainz, der hat wohl eine Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen. Und Mois K., 25, bei AC Florenz.
Mois Kane heißt er doch.
Er wird gefühlt jedes Jahr irgendwie anders ausgesprochen.
Ja, der Kane war jetzt natürlich...
Der Kane war ein kleiner Witz.
Aber auch das muss ich wieder mal sagen, wie der Name ausgesprochen wird. Er wird mal so,
Ich glaube, Ken ist es.
Ich habe früher mal von unserem Italien-Experten K. gehört, aber... Okay. Ich kann mich auch irren. Ihr könnt dann natürlich gerne wieder wild kommentieren, wenn ihr es besser wisst.
Das sind jetzt so 4 Kandidaten und vor diesen 4 Kandidaten gab es nochmal Gerüchte um Nick Woltemade.
Genau.
Meiner Meinung nach, Ekitike und Šeško würde für mich absolut gar keinen Sinn ergeben, solange Harry Kane im Kader ist. Ja. Weil sowohl von Bayern-Seite aus, als auch von den Spielern. Also die haben so viele Möglichkeiten, dann zu einem absoluten Top-Club zu gehen, wo sie Stammstürmer sind. Warum sollten sie zu Bayern als Backup gehen?
Unterschreibe ich, können wir abhaken.
Danke. Jonathan Burkhardt finde ich hingegen wiederum interessant. Das ist ein Spieler, ja, der ist mit Mainz verbunden. Da ist vielleicht die Frage, wie viel Interesse hat der überhaupt zu gehen? Sollte sich Mainz für den internationalen Wettbewerb qualifizieren? Aber das wäre einer, wo ich sage, den kannst du als Backup auf jeden Fall im Kader integrieren.
Ich würde es schade finden. Es wäre halt, also
ich würde es auch schade.
Aus Bayern-Sicht absolut logisch.
Ja.
Aber eben das Gleiche gilt auch für Nick Woltemade. Den können wir gerne direkt mit reinschmeißen. Das sind ja so ähnlich, also von der Entwicklung in den letzten Jahren so ähnliche Spielertypen, die auch auf einem ähnlichen Niveau sind, kurz vor Nationalmannschaft beziehungsweise jetzt schon in der Nationalmannschaft drin. Sind beides Spieler, die in dieser Saison extrem stark bei ihren jeweiligen Vereinen spielen. Und da wäre es eben, finde ich, dann schade, wenn sie sich bei Bayern als Backup zufrieden geben würden. Gerade weil du halt bei Kane eigentlich ja auch davon ausgehen musst, dass er schon noch mehrere Jahre da ist. Wenn jetzt abzusehen ist, dass Kane nächsten Sommer gehen würde, dann okay, setz dich ein Jahr auf die Bank, trainier schon mal mit dem Kader und dann ein Jahr später bist du dann vielleicht der Stürmer bei Bayern. Das könnte ich verstehen, aber bei Kane, der ist jetzt 31, als Stürmer kannst du gut und gerne bis 35, 36 auf gutem Niveau spielen. Sieht man ja bei Lewandowski. So, und da brauchst du jetzt aktuell eigentlich noch keinen Spieler, der ja noch jung und entwicklungsfähig ist und oder andersrum, ein junger, entwicklungsfähiger Spieler sollte sich, finde ich, jetzt noch nicht hinter Kane auf die Bank setzen. Deswegen würde ich mir bei beiden Spielern wünschen, dass sie es nicht tun. Bei Kane genau oder Ken genauso. Der ist halt nur das Gleiche, nur in nicht deutsch. Also ist ja auch noch jung, entwicklungsfähig. Spielt jetzt gerade auch dieses Jahr mal eine richtig konstante Saison, auch in der italienischen Nationalmannschaft. So, das würde ich auch schade finden, wenn er sich in München auf die Bank setzt. Deswegen habe ich auch einen Kandidaten mitgebracht, den ich mir aber auch selbst zusammengereimt habe, bei dem ich sagen würde, da wird es perfekt passen wie die Faust aufs Auge. Und zwar ist das, auch wenn mir das auch leid tun würde für den Spieler selbst, aber als ehemaliger Bremer Niklas Füllkrug. War jetzt lange verletzt, ist aus der Nationalmannschaft raus. In England, ja, hat er jetzt wieder gespielt nach der Verletzung das erste Mal, ist aber da auch jetzt kein Stammstürmer. Bei West Ham wird auch Schwierigkeiten haben, sich durchzusetzen. Und bevor du dann bei West Ham auf der Bank sitzt, dann setzt dich doch in München auf die Bank. Das ist ein Stürmer, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass der halt nicht für Unruhe sorgt. Der wird sich dann da schön in München nochmal auf die Bank setzen, so wie das Choupo-Moting 2-3 Jahre gemacht hat. Würde aber trotzdem ja irgendwie auf eine Art und Weise nochmal Werbung für sich machen, für die Nationalmannschaft, wenn er in München dann seine 7, 8, 9 Saisontore macht als Backup. Und es wäre auch vom Spielertypen wie Kane ähnlich. Kann mitspielen, kann sich mal fallen lassen, aber ist ja trotzdem dieser bullige Strafraumstürmer mit einem guten Abschluss. Also für mich ist Füllkrug die absolut perfekte Lösung für Bayern, solange Füllkrug selbst das will.
Ja, es ergibt schon Sinn, wie du das jetzt gerade erzählt hast. Aber ich sehe das überhaupt nicht. Ich sehe das überhaupt nicht. Ich kann es gar nicht, warum auch immer, ich kann es gar nicht begründen.
Es ist ja auch noch überhaupt kein Gerücht. Also ich habe mir das selbst einfach nur so hingelegt. Aber ich finde es eigentlich von allen, also ich finde auch,
ich habe ja gesagt,
Füllkrug ist es nicht blöd.
Es macht Sinn, aber ich sehe es irgendwie nicht, dass das passiert.
Weil Füllkrug hat ja eh schon an Status verloren in den letzten Jahren, seit er zu West Ham gewechselt ist. Klar, hatten da eben jetzt, wie gesagt, auch die Verletzung eine Rolle gespielt. Und wenn er jetzt wieder fit ist und bei West Ham spielt, dann sage ich, okay, bleib da, alles gut, dann kannst du nochmal deinen Traum von der Premier League, die nochmal so richtig verwirklichen, alles gut. Aber wenn er da auf der Bank sitzen sollte, vielleicht ist es auch erst ein Thema für dann Winter nächstes Jahr, wenn er die Hinrunde bei West Ham nicht spielt. Aber weißt du, wenn du da auf der Bank sitzt, dann komm doch lieber zurück nach Deutschland, setz dich in München auf die Bank.
Ja, was das angeht, natürlich, bin ich ganz klar bei dir. Aber wie gesagt, ich sehe es irgendwie nicht. Ich glaube, ich gehe mit der blöden Entscheidung, beziehungsweise mit der blöden Meinung, dass ich glaube, dass so ein Jonathan Burkhardt ganz gut den Weg machen wird.
Auch ich würde es mir, glaube ich, eher bei Woltemade vorstellen können als bei Burkhardt, weil Burkhardt irgendwie kommt für mich viel zu sehr so rüber, als würde er Mainz so doll im Herzen haben.
Ja, aber das ist halt die Frage. Genau jetzt ist halt die Entscheidung, also Mainz hatte ihn im Herz auf jeden Fall, aufgrund der ganzen Verletzungen, dass sie ihn mitgetragen haben. Mhm. Jetzt zeigt er die erste Saison über, was heißt die erste Saison, seit langem wieder konstant, ansatzweise verletzungsfrei, wenn man von langen Verletzungen spricht, dass er es kann. Und jetzt entscheidet sich halt. Jetzt hat er wahrscheinlich die größte Möglichkeit in seiner Karriere, diesen nächsten Schritt zu gehen, ob er halt jetzt so verbunden ist zu Mainz oder halt nicht. Aus fußballromantischer Sicht würde ich sagen, bleib bitte bei Mainz.
Ja.
Bleib bitte da. Aber ich kann es mir da auf eine gewisse Art und Weise vorstellen, dass Bayern das macht, auch bei 20 Millionen.
Aus Bayern Sicht glaube ich auch auf jeden Fall. Aus Burkhardts Sicht, finde ich, hängt es wahrscheinlich viel davon ab, wie Mainz die Saison beendet. Also wenn die in die Champions League kommen sollten, dann bleibt er auf jeden Fall, würde ich sagen. Bei der Europa League ist es so 50-50. Könnte ich mir vorstellen, dass er da auch nochmal sagt, nee, international mit Mainz muss ich mitnehmen. Andererseits ist es halt auch nur in Anführungsstrichen Europa League dann. Und wenn sie es ganz verpassen sollten, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er geht, ja. Aber dann gibt es ja auch noch andere Interessenten, wo ich auch sagen würde, geht er lieber hin. Also so Frankfurt zum Beispiel, wenn Ekidike geht, da ist dann, die haben ja auch großes Interesse an Burkhardt. Das wäre für mich der deutlich logischere nächste Schritt. Gerade auch, wenn die dann zum Beispiel Champions League spielen. Ja,
das Problem ist nur, dass manche, ich will das jetzt nicht Johnny Burkhardt unterstellen, keine Frage, aber dass manche Spieler halt nicht diesen logischen Schritt gehen, sondern halt eher einen Schritt aus anderen Beweggründen.
Den finanziellen Schritt.
Richtig.
Ja,
das wollen wir jetzt nicht unterstellen, das wollen wir jetzt niemandem unterstellen, aber das spielt halt leider Gottes eine Rolle. Schreibt immer gerne in die Kommentare, welchen Stürmer ihr nehmen oder wählen würdet. Unabhängig davon, es könnte natürlich auch einfach Tell sein, der zurückkehrt und bleibt. Wie gesagt, die Option haben wir auch genannt, wir sehen sie nicht, aber das kann natürlich auch einfach der Fall sein. Sind wir sehr, sehr gespannt und dann sind wir jetzt am Ende der Kaderplanspiele des FC Bayern angekommen. Ihr könnt euch in dieser Woche noch freuen auf den Sonntag, da kommen nämlich die Kaderplanspiele vom FSV Mainz 05. Wir waren ja gerade bei Johnny Burkhardt, da gibt es auch einiges zu diskutieren, einige Spiele, einige Positionen, wo es sehr spannend ist, was da in der kommenden Saison abgeht. Und ansonsten, ja, schreibt gerne einen Kommentar mit euren Meinungen zu den Neuzugängen und eventuellen Abgängen vom FC Bayern. Bewertet den Podcast mit 5 Sternen, wenn er euch gefallen hat und wir hören uns dann Sonntag wieder. Macht's gut, ciao, ciao.